Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mit dabei Philipp, mein Name ist Kian. Grüße an alle. Wir haben heute eine Folge, die vielleicht ein bisschen länger wird, denn sie dreht sich um einen der größten Finanzskandale der Welt. Wahrscheinlich den größten deutschen Finanzskandal jemals. Wie hier beispielsweise New Yorker schreibt, the biggest fraud in German History. Der Skandal an sich ist ja verrückt genug, aber der damalige COO Jan Masalek soll, nachdem er untergetaucht ist, nicht nur ein russischer Spion gewesen sein, sondern jetzt dort als Mönch untergetaucht. Mit der Identität eines Mönches, ist seit 3,5 Jahren auf der Flucht. Es ist krimireif, was da passiert ist. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Erstens, was war das mit diesem Skandal Wirecard? Was ist da eigentlich passiert? Und was ist jetzt neu rausgekommen? Wo ist Jan Masalek? Was macht er? Was hat es damit auf sich? Russischer Spion? Nicht oder doch? Philipp, das Thema Wirecard. Wie hat dich das damals begleitet?
Also, erstmal finde ich es sehr cool, dieses Research, das wir jetzt hier die letzten Tage gemacht haben, hat mich da wieder abgeholt in diese ganze, das ist ja eine gewisse Zeitreise gewesen, wieder zurück. Und auch, ich muss sagen, ich habe mich hier selbst geirrt. Ja. Ich habe mich, was das Thema Jan Masalek angeht, habe ich mich recht klar festgelegt in Gesprächen, wenn es darum ging, wo ist dieser Jan Masalek, der ist ja aktuell einer der gesuchtesten Menschen weltweit. Ich habe immer gesagt, der Mann ist tot, 100 Pro. Ja. Warum? Weil der, das hieß ja, der ist möglicherweise nach Russland geflüchtet. Und dann habe ich in meiner Logik, ich war mir nicht im Klaren, dass der geheimdienstlich wahrscheinlich sehr stark in Russland eingebunden ist, sondern ich dachte einfach, das ist ein Flüchtiger mit 1 Milliarde im Gepäck oder vielen 100 Millionen und der ist jetzt irgendwo in Russland untergetaucht. Da habe ich mir gedacht, wenn du dir die russische Organisatia, das ist also die russische Cosa Nostra, die russische Mafia, wenn die diesen Typ greift, ja, und der hat ein paar 100 Millionen im Gepäck und verschanzt sich irgendwo und muss untertauchen, dass er nicht gefunden wird, dann war in meiner Logik klar, die werden den killen, die werden ihm die Kohle abpressen, ihn töten, weg. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du nimmst das Geld, lässt die Person verschwinden, die dieses Geld überhaupt erst quasi reingeschmuggelt oder ergaunert hat und dann war's das. Ja. Also ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir nochmal irgendwas hören von Jan Masalek. Erst recht nicht, dass er die Identität eines Mönches angenommen hat. Das finde ich also schon super spannend und jetzt wird es mir natürlich etwas klarer, wenn der eine gewisse Protection, also möglicherweise staatlichen Schutz genießt, weil er geheimdienstliche Informationen womöglich schon 1 oder 2 Jahrzehnte gesammelt hat für Russland oder sogar für andere Geheimdienste. Ja, das heißt ja nicht, dass es nur für Russland gewesen sein muss. Es gibt auch Quellen, die sprechen von britischen geheimdienstlichen Kreisen. Dann ist mir klar, dass der sich wahrscheinlich jetzt beispielsweise in Russland sehr frei bewegen kann, einige Pässe hat und so weiter. Also echt hochspannendes Thema.
Die Frage ist, Philipp, das, was du vorher gesagt hast, die Logik demnach, angenommen, er hat ein paar 100 Millionen dabei, welches Interesse, selbst wenn er mal Informationen gesammelt hat oder in einer Position war, in der er irgendwie mithilfe der Firma Wirecard Gelder waschen konnte oder Infos sammeln konnte, danach, wenn er gesucht wird überall, da hat er ja nicht mehr viel zu liefern. Warum sollten die ihn am Leben behalten? Das ist das Gleiche, was ich mir auch damals gedacht habe, weswegen ich da auf deiner Seite bin, weil wenn die kein Interesse daran haben, dass er gegenwärtig irgendeine Leistung erbringen kann, aus der Firma raus, weltweit gesucht, ein paar bisschen Geld hat er am Start, okay, nehmen sie ihm ab und weg mit ihm. Aber anscheinend ist es doch nicht so einfach gewesen. Und da wollen wir jetzt heute mal reinschauen.
Ja, und auch den ganzen Wirecard-Skandal nochmal Revue passieren lassen, denn da gibt es noch sehr viele ungeklärte Fragen und auch einfach Dinge, denen man sich klar sein muss. Welche Mechanismen, auch Kontrollmechanismen, gibt es in Deutschland, dass sowas eigentlich nicht passieren kann? Ja, über so viele Jahre, so viel Schaden angerichtet natürlich auch, was die finanzielle Summe angeht, die am Ende puff, einfach verschwunden ist oder nie da war, in irgendwelche Kanäle reingeflossen ist. Deswegen haben wir uns heute gesagt, wir beleuchten einmal die ganze Chronik des Wirecard-Skandals, wie es dazu gekommen ist, wer die Spieler sind, auch in der Politik. Vielleicht gewisse Politiker, die heute sehr weit oben stehen, die da damals ja doch eine recht involvierte Rolle gespielt haben, indirekt, und schauen uns das Ganze mal an.
Genau. Ich würde sagen, bevor wir zur Chronik kommen, für die, die nicht wissen, was Wirecard war ein Zahlungsdienstleister, Unternehmen, ein Abwickler für Zahlungen im Internet, gegründet 1999 und als deutsches Unternehmen in München. Wikipedia schreibt dazu, die Wirecard AG war bis zur Insolvenz ein börsennotierter deutscher Zahlungsabwickler und Finanzdienstleister. Wirecard bot Lösungen für elektronischen Zahlungsverkehr, Risikomanagement sowie Herausgabe und Akzeptanz von Kreditkarten an. Die Tochtergesellschaft Wirecard Bank AG verfügte bis zum 9. Dezember 2021 über eine deutsche Banklizenz.
Auch sehr interessant, wie es zu dieser Banklizenz kam, denn Wirecard hat sich durch Zukäufe verschiedene Lizenzen erworben, also quasi durch Sekundärunternehmen, die eine Lizenz haben. Die haben sie sich eingekauft und dadurch haben sie die Lizenzen dann übernommen. Da können wir gerne später mal darauf eingehen. Das führte dazu, dass bei gewissen Prüfungen, die sonst erfolgt wären, diese umgangen werden konnten, weil Lizenzen bereits da waren. Das ist also sehr interessant. 2002, also Gründung, wie gesagt, 1999 in München. Und 2002 hatten sie bereits nach 3 Jahren die beinahe Pleite. Da hat dann auch Markus Braun ist der ehemalige CEO, also der Vorstandsvorsitzende, der meines Wissens nach wie vor im Gefängnis sitzt, auch Hauptangeklagter im Prozess ist. Es gibt also Jan Marsalek zum einen, COO, und der Markus Braun, CEO, der Prozess läuft ja immer noch, verschlingt auch sehr viel Geld, einige Prozesstage schon. Der geht vermutlich bis Dezember diesen Jahres, kann aber auch gut sein, dass das sich noch länger ins Jahr 2025 hineinträgt. Und ja, viele Anleger wollen ihr Geld wieder haben. Ja. Ganz viele Anleger am Aktienmarkt haben ja damals Wirecard gehandelt. Wirecard war hoch volatil, hatte eine hohe Schwankungsbreite. Und ich erinnere mich noch, Kian, dass viele Leute, nachdem der Laden schon massiv runtergefallen ist, haben die immer noch darauf spekuliert. Es sind also auch Leute, nachdem der 80% gefallen ist, die es immer noch nicht glauben konnten quasi, dass dieser Skandal wirklich so groß ist, dass es das Unternehmen nachher am Ende zerstören wird. Die immer noch Long-Positionen, also Aktien, gekauft haben und gedacht haben, mega Schnäppchen, der Laden ist jetzt 70% günstiger, als er eigentlich sein müsste. Ja? Und die dann am Ende natürlich ihr ganzes Geld verloren haben.
Das hast du ja auch im Kryptobereich teilweise, Luna, richtig abgestürzt. Trotzdem bewegt sich der Coin, nachdem da gar nichts mehr passiert, teilweise noch 30%, 40% hoch, runter. Naja, schauen wir weiter. Es gab diese beinahe Pleite. Markus Braun kommt rein, der jetzt eben auch im Gerichtsprozess involviert ist, weil er der Vorstandschef war. 2005 geht Wirecard an die Frankfurter Börse und das, indem es die Börsennotierung eines stillgelegten Callcenter-Konzerns übernimmt, um auch so die Prüfung eines Börsengangs vermeidet. Interessant. Damals hat das Unternehmen 323 Mitarbeiter beschäftigt, wickelt Zahlungen ab, im Wesentlichen das meiste für Online-Glücksspiele und Pornografie.
Richtig, genau. Das ist auch etwas, worüber heute nicht wirklich geredet wird. Ich meine, einmal Online-Glücksspiel ist ein Riesengeschäft natürlich und Pornografie ist wahrscheinlich eines. Die Pornoseiten sind wahrscheinlich historisch gesehen, seit es das Internet gibt, die meistgeklickten Seiten überhaupt. Ja? Also niemand hat so viele Aufrufe wie keine Ahnung, Pornhub und wie sie alle heißen. Da gab es großes Geschäft auch zu tätigen und das ist eigentlich eines der Basisgeschäfte von Wirecard ganz am Anfang gewesen. Interessant ist, du hattest es ja gerade schon erwähnt, Jan, da sieht man jetzt schon mal ein Muster. Ja, sie kaufen einen stillgelegten Callcenter-Konzern, um die Prüfung des Börsengangs zu vermeiden. Erste kleine Red Flag, man könnte auch sagen, super schlau gemacht, wie sie sich hier verhalten. 2006 dann kommt der Kauf von XCOM, damit steigen sie ins Bankengeschäft ein. XCOM hat eine Bankenlizenz, Und somit vermeiden sie die behördliche Prüfung, die für den Erwerb einer Bankenlizenz nötig gewesen wäre. Jetzt haben wir das schon zum zweiten Mal, wie sie Prüfungen ihrer eigenen Bilanzen und des Inneren des Unternehmens vermeiden. Ja? Also ganz bewusst, und hier sprechen wir vom Jahr 2006, schon zum zweiten Mal, dass sie sich so aufstellen, dass äußere Kontrollinstanzen möglich nicht ins Unternehmen reinblicken können.
Wohlgemerkt, Philipp, das war zum damaligen Zeitpunkt so. Ich bin mir sicher, mittlerweile, selbst beim Erwerb einer Firma, die bereits eine Lizenz hat, sind die Überprüfungen, die da die BaFin beispielsweise macht, schwerwiegender. Vielleicht auch aufgrund dieses Wirecard-Skandals.
Es ist ja oftmals so, dass erst quasi schlimme Dinge passieren müssen oder, keine Ahnung, irgendwo ertrinkt einer, bevor ein Warnschild aufgestellt wird. Es muss immer erst was passieren, ja? Und dann tut sich was. Ob das heutzutage schon so ist, ich weiß es nicht. Die Wirecard ist jetzt ab 2006 dann quasi auch ein bisschen ein Hybrid. Ja? Sie ist zum einen eine Bank, ein börsennotiertes Unternehmen, ein Kreditkartenunternehmen. Sie kann eigene Kreditkarten von Visa und Mastercard lizenzieren und Kreditkarten ausgeben. Und diese ungewöhnliche Mischung aus Bank- und Nicht-Bankgeschäften ist etwas, was es auch erschwert, Wirecard als Unternehmen, weil es ein Hybrid ist, mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Stört aber an sich nicht die Investoren in dieses Unternehmen. Man sieht da auch schon am Anfang, es ist eigentlich immer ein großes Interesse gewesen, vielleicht auch, weil es quasi so ein Unicorn in Deutschland war. Ja? Silicon Valley, die Amerikaner haben ja alle abgehängt. Alles kam quasi aus dem Silicon Valley in den USA raus und Wirecard war so ein erstes Unternehmen, das sich in diesem Space in auch digitaler Zahlungsabwicklung hervorgetan hat.
Genau, Finanztechnologiebranche und wurde dann auch 2006 in den Tech-DAX aufgenommen. So, dann geht's weiter. 2008, also was du gerade gesagt hast, aufgrund dieses Hybrid, das ist erstmal gut für Anleger, die sind dann optimistisch, da kann noch viel mehr gehen, nicht nur Zahlungsabwicklung, sondern darüber hinaus, das wird viel, viel größer, aber das macht es dann schwierig, eben die Bilanzen vergleichen zu können mit anderen Unternehmen. Und 2008 war es dann soweit, dass der Vorsitzende einer deutschen Aktionärsvereinigung einen Angriff auf Wirecard veröffentlichte und damals schon bilanzielle Unregelmäßigkeiten vermutete.
Ja. Damals? Das ist spannend, Kian. Das ist der erste Angriff, von dem wir wissen, wo einer gesagt hat, hier läuft doch, also quasi kurz nachdem sie in den Tech-DAX aufgenommen worden sind, kommen so die ersten Gerüchte auf, hier stimmt doch irgendwas nicht.
Genau, und dann wird Ernst & Young, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit der Durchführung einer Sonderprüfung beauftragt. Damals schon. In Reaktion auf das Ganze. So, jetzt springen wir nochmal 2 Jahre weiter, 2010, jetzt kommt endlich Jan Masalek ins Bild. Das war damals ein jünger Schützling von Markus Braun, Österreicher, der dann zum COO, Chief Operating Officer, ernannt wird. Und im gleichen Jahr wird erklärt, dass Wirecard globale Ambitionen hat, das Unternehmen expandiert werden möchte, englische Sprache arbeiten möchte, also internationale Expansion geplant ist.
Ja, ich glaube, interessant ist, das haben wir am Anfang noch gar nicht erwähnt, dass der Markus Braun, der Vorstandsvorsitzende, der wurde von KPMG abgeworben. Der hat vorher bei KPMG gearbeitet. KPMG, genauso wie EY, also Ernst & Young, sind Überprüfungsgesellschaften. Ja, also die schauen in die Bilanzen rein, die schauen nach Unregelmäßigkeiten, die schauen nach den Zahlen, Daten und Fakten und geben nachher darüber Auskunft, ob da auch alles stimmt, ob die Angaben, die vom Unternehmen so gemacht werden, auch korrekt sind. Ja, also sie hatten quasi an der Spitze des Unternehmens jemanden drin, der vorher bei der KPMG gearbeitet hat. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja hervorragend, da müssten die eigentlich ganz genau wissen, wie es läuft. Man könnte auch sagen, die waren sehr gut daran zu verstehen, wie solche Prüfungsgesellschaften arbeiten, um möglicherweise aber dem Ganzen auch zu entgehen oder sich so aufzustellen, dass gewisse Prozesse in einem Unternehmen nicht sofort aufgedeckt werden.
Genau, und wohlgemerkt, KPMG und auch EY, die jetzt hier eine Sonderprüfung damals schon beauftragt haben, zusätzlich mit Deloitte und PwC sind die Big Four. Das sind die größten 4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Man bezeichnet das Ganze auch als Oligopol, weil es einfach so eine Marktmacht ist. Sie stehen für rund 67% des weltweiten Umsatzes in der Wirtschaftsprüfung. Nur diese vier Unternehmen. Deswegen Big Four. Also vernünftiges Unternehmen. So, dann springen wir weiter. 2011 bis 2014. Wirecard sammelt in diesem Zeitraum 500 Millionen ein und geht auf Einkaufstour. Dabei kauft Wirecard obskure Zahlungsunternehmen in ganz Asien über seltsam strukturierte Deals, beginnt in Singapur, das dann zum Hauptsitz in der Region wird.
Ich meine, auch da damals schon, wie gesagt, ich glaube, wenn wir uns jetzt mal näher ein bisschen damit beschäftigen, man stellt sich immer die Frage ab, wann haben die eigentlich angefangen? Es ist ja nicht immer so, dass ein Unternehmen von Anfang an aufgebaut wird, gleich um ein Verbrechen zu begehen oder gleich um zu betrügen. Teilweise ist es so, dass es mit guten Ambitionen gestartet wird. Irgendwann kommen die Probleme rein, die spüren aber trotzdem quasi, woher das Geld kommt, sehen vielleicht, okay, eigentlich sind wir nicht so aufgestellt, wir wollen natürlich aber trotzdem diesen Erfolg haben. Man hat großes Vertrauen in uns, man merkt auch vielleicht der Ruhm, wie es aufsteigt, man will es dann nicht aufgeben und irgendwann versucht man dann quasi, ähnlich wie Bernie Madoff damals mit seiner riesigen Betrugsskandal in den Vereinigten Staaten. Bernie Madoff war am Anfang eigentlich auch ein rechtschaffender Mann, der einen sehr tollen Leumund, also der war, hatte eine schneeweiße Weste und irgendwann hatte er versucht, diese Performance noch weiter aufrechtzuerhalten und dann kam es eben auch zu mehreren Jahrzehnten, wo einfach nur noch gescammt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass um diesen Dreh um 2011 bis 2014, wo diese ersten 500 Millionen eingesammelt wurden, dass die dann natürlich auch einen Druck hatten, sie müssen jetzt performen. Man hat eine riesige Erwartung gehabt in Deutschland an das erste und einzige Konkurrenzunternehmen zu den großen Playern in Silicon Valley, dass die jetzt performen. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass ab diesem Moment schon angefangen wurde, quasi sich unlauteren Mitteln zu bedienen.
Das kann sein. Wir wissen es genau nicht, aber es geht weiter. 2015, die Financial Times beginnt mit der Veröffentlichung ihrer House of Wirecard Artikelserie und wirft Fragen zu Ungereimtheiten in der Rechnungslegung der Gruppe auf. Also da ging es los mit der Berichterstattung von der Financial Times in Sachen, da läuft etwas nicht ganz richtig. 2015, jetzt schon insgesamt. 2008 war das erste Mal, wo die bilanziellen Unregelmäßigkeiten vermutet wurden, also knapp 7 Jahre später.
Ja, und Kian, du liest ja bestimmt auch mal die Financial Times, wenn sie irgendwo ausliegt. Das ist ja jetzt, wir kritisieren ja gerne mal Printmedien, aber wenn man so an eine Wirtschaftszeitung denkt, so der große Player, Financial Times, ja, international gesehen. So, also das ist jetzt wirklich kein Wald- und Wiesenblatt, wo man sagen kann, ja, da hat sich irgendein Reporter hingesetzt und schreibt da irgendeinen Scheiß raus, sondern da wird ja wirklich, da sind Redaktionen dahinter, die da Research betreiben. Also bevor die so ein Unternehmen angreifen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, machen die da schon ihre Due Diligence, die überprüfen das. Man könnte auch immer, und das wurde ja auch als Argument benannt, dass die Amerikaner versuchen, einen internationalen Konkurrenten auszuschalten, indem sie einfach negative Nachrichten verbreiten. Auch das halte ich für möglich. Ja. Auf jeden Fall wäre es jetzt Zeit gewesen, zum ersten Mal, spätestens jetzt meiner Meinung nach, für die Bundesagentur für Finanzen, die sogenannte BaFin, das deutsche Kontrollgremium für solche Fälle, die quasi überwachen die Situation, da wirklich mal tätig zu werden und nachzugehen, sich zu sagen, was ist hier eigentlich los? Warum werden in der Financial Times solche Berichte veröffentlicht?
Im gleichen Jahr hat im Oktober Wirecard seine bisher größte Übernahme getätigt, und zwar ein indisches Zahlungsverkehrsunternehmen in Höhe von 340 Millionen Euro. Also davon gestoppt, weiter zu investieren hat sie das nicht, diese Artikelserie. Und dann geht's weiter. 2016 haben anonyme Shortseller unter dem Pseudonym Zatara ein Dossier mit Geldwäschevorwürfen veröffentlicht. Und jetzt wird es immer ein bisschen brenzliger, immer ein bisschen heißer. Wirecard streitet alles ab und jetzt geht's los. Das, was du gerade gesagt hast, die BaFin, unsere deutsche Finanzaufsichtsbehörde, fängt an, gegen Zatara zu ermitteln, wegen angeblicher Marktmanipulation.
Ich meine, grundsätzlich man muss vielleicht auch ein bisschen verstehen, Shortseller im Allgemeinen sind oftmals verhasst und das ist auch so ein einfaches Bild. Das ist quasi Unternehmen, Heuschrecken, Hedgefonds, die versuchen, andere Unternehmen platt zu machen, weil die, weil sie einfach am Verfall des Unternehmens profitieren wollen. Das per se in der Psychologie ist ja schon sowas, wo die Leute, da wird schnell ein Feindbild aufgebaut. Man muss aber, es ist ein bisschen zu einfach, man muss verstehen, was Shortseller-Fonds oder Shortseller im Allgemeinen tun. Die machen normalerweise eine sehr, sehr, sehr tiefe Due Diligence. Die gehen quasi voll in Unternehmen rein und die suchen Unternehmen, die in Wahrheit deutlich schlechter strukturiert sind, als sie es in der Öffentlichkeit angeben. Also sie suchen im Endeffekt Faker, wenn man so möchte. Ja. Sie suchen jemanden, der quasi den Bizeps aufpumpt, aber was in Wahrheit nur eine Luftpumpe ist. Ja. Und dann shorten sie dort rein, weil sie sagen, okay, unweigerlich muss dieses Unternehmen irgendwann im Preis fallen, weil sie eben betrügerisch irgendwie unterwegs sind und sie suchen ihren Profit daraus, dass sie einfach richtig spekuliert haben, dass dieses Unternehmen deutlich zu hoch valuiert ist, während jetzt beispielsweise ein Value-Investor, ganz klassisch wie Warren Buffett, genau umgekehrt vorgeht. Er sagt sich, dieses Unternehmen ist zu niedrig bewertet, ich schaue mir die Zahlen an, es müsste eigentlich höher stehen und deswegen investiere ich. Das ist an sich eigentlich nur die umgekehrte Art und Weise zu investieren.
Genau, und die suchen dabei eben nach diesen Schwachstellen im Unternehmen. Und wenn sie dann eine massive Schwachstelle finden und behaupten, keiner kennt die, der Markt kennt die nicht, dann müssen sie natürlich auch Aufmerksamkeit auf das Ganze bringen, weil sonst bringt es auch nichts, wenn keiner die Schwachstelle kennt und du der Einzige bist, der daran glaubt, dass er fällt, dann wird er nicht fallen, der Kurs. Das heißt, die veröffentlichen diese Informationen dann und eigentlich im Grunde genommen ist es, man könnte meinen, bei Informationen, die nicht öffentlich sind, weil wenn du Geldwäschevorwürfe machst oder Vorwürfe machst, dass die Bilanzen nicht stimmen, dann sind das ja Insider-Informationen, die du dann selber quasi erstellst, indem du sie veröffentlichst. Naja, wie auch immer, das ist veröffentlicht worden, die BaFin ermittelt dann dagegen, weil das den Markt, wenn es nicht stimmen könnte, manipulieren würde. Und eine europäische Privatdetektei plant, die FT und eine Gruppe von Londoner Financiers ins Visier zu nehmen. Also auch die FT wird hier mit in einen Marktmanipulationsverdacht gebracht, zumindest von der Privatdetektei, die hier angehört wurde, wahrscheinlich von Wirecard oder nahestehenden Investoren.
Ja, und da gibt es mehrere davon. Also das ist jetzt so das erste Mal und vielleicht mal von uns beiden ein Statement. Also ein guter Ermittler sollte in beide Richtungen ermitteln. Ja? Zum einen, klar, prüfen, sind das vielleicht bewusste Angriffe, damit die Shortseller ein Unternehmen in ein schlechtes Licht rücken, damit die Anleger Angst bekommen, ihre Aktien verkaufen, der Aktienpreis fällt, die Shortseller dadurch Gewinne einfahren. Ja? Das ist die eine Richtung, in die ermittelt werden muss. Aber selbstverständlich müssen den Anschuldigungen genauso nachgegangen werden, muss überprüft werden, hey, ist da irgendwas dran, was die hier behaupten. Ja? Und das werden wir jetzt im weiteren Verlauf noch sehen. Es gab direkte Kontaktversuche von sehr, nennen wir sie kritisch denkenden Menschen, die versucht haben, mit der BaFin in direkten ins Gespräch zu gehen, um ihre Argumente zu erläutern. Und die BaFin hat diese Leute nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist, dass just zu diesem Zeitpunkt, das geht jetzt vielleicht ein bisschen, jetzt greifen wir mal und schließen einen hohen Bogen, Jan Marsalek, Geheimdienstoperationen, Spionage, Kontakte, welche Kontakte hatte er? Warum? Weil ungefähr um 2016 herum haben Journalisten, die ermittelt haben, Forscher, Hedgefonds, Leerverkäufer, all die Menschen, die Wirecard kritisch gegenüberstanden, wurden zu diesem Zeitpunkt und ab diesem Zeitpunkt Opfer von Hacking-Kampagnen, sogenannten Phishing-Mails, die ihnen zugeschickt wurden. Also es gibt ja unterschiedlichste Attacken. Zum einen war es so, dass sie Tausende und Abertausende Mails bekommen haben und somit ihre Systeme lahmgelegt worden sind. Dann gibt es sogenannte Spear-Phishing-E-Mails, also die wurden mehrmals gehackt. Einige Journalisten haben gesagt, sie hatten das Gefühl, dass E-Mails von ihnen gelesen wurden, also von Drittparteien möglicherweise. Und da wurde eben die Äußerung gebracht, dass das schon geheimdienstliches Niveau hatte, die Art und Weise, wie abgehört wurde, wie Daten abgezogen wurden. Also da hat schon angefangen, sehr komisch zu werden, wo man denken sollte, so ein Unternehmen wie Wirecard, dass es auf diese aggressive Art und Weise gegen kritische Stimmen vorgeht.
Genau, es ist zwar nicht faktisch irgendwo bestätigt, dass es Wirecard war oder wer die Hintermänner dahinter sind, aber wenn man sich einfach die Intention hier anschaut, bei wem das liegen würde, den Chefredakteur der Financial Times zum Beispiel zu hacken, der hat nämlich ausgesagt damals, wir hatten große Sorge, dass Wirecard uns infiltrieren könnte, besonders Dan McCrum, der entscheidende Reporter, er war sich sicher, dass seine E-Mails gehackt wurden und dass er überwacht wurde. Wir entdeckten eine Person, die sich unter der Brücke versteckte, ausgestattet mit einer Kamera mit Hightech-Aufnahmegerät, die auf mein Büro gerichtet war. Also ganz klar im Gegenangriff hier.
Ja, absolut. Das ist schon, man sieht hier schon, dass da einiges sehr, sehr komisch läuft, und ich glaube, solche Dinge passieren auch oft im Hintergrund, und da konnte man die verschiedenen Punkte vielleicht nicht connecten. Und wie gesagt, es steht nicht fest, dass es Wirecard war, muss ja auch nicht per se direkt von einem Jan Marsalek oder einem Markus Braun ausgestattet worden sein, sondern gehen wir einfach mal davon aus, das ist jetzt eine reine Theorie, ja, dass Geheimdienste in irgendeiner Weise möglicherweise auf der russischen Seite involviert waren, die ein Interesse daran hatten, dass diese Geschäfte weiterhin unaufgedeckt bleiben, also dass Wirecard weiterhin sein Geschäft so betreiben kann, und die deshalb von sich aus selbst aktiv wurden, um Abhöraktionen oder Einschüchterungsversuche von sich aus unternommen haben, damit potenzielle Gegner von Wirecard eingeschüchtert werden.
Dann geht's weiter. 2017 eine saubere Prüfung durch EY und eine deutliche Verbesserung der ausgewiesenen Cash-Generierung führen zu einer erneuten Begeisterung der Anleger für die Wirecard-Aktie. Der Kurs verdoppelt sich. Die Gruppe kündigt die Übernahme des Zahlungsabwicklungsgeschäfts der Citi in 11 asiatischen Ländern an, eine Transaktion, die Wirecard zu einem bekannten Namen in der Region machen soll. Citi, eine der größten Banken global, Citibank. Also interessant, dass dann hier doch trotz dieser Berichterstattung, trotz diesem ganzen Trubel drumherum, dann wieder die positive Wendung mit Aktienverdopplung und dann im August 2018 sogar Höchststand 191 Euro pro Aktie, Gesamtwert 24 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung fürs Unternehmen.
Ja, und sind dann ja auch in den DAX aufgenommen worden. Ich meine, die Commerzbank ist rausgeflogen. Ja, also damals DAX 30, heute DAX 40. Der DAX wurde ja um 10 Unternehmen aufgestockt, und Wirecard wurde aufgenommen vom TechDAX in den DAX, hat die Commerzbank rausgeschmissen, oder die Commerzbank ging, Wirecard kam rein. Interessant ist, dass zu dieser Zeit, wo das All-Time-High da war, Aufnahmen in den DAX auch wirklich schwerwiegende Anschuldigungen gekommen sind. Da gibt es beispielsweise eine Whistleblowerin, die von der BaFin nicht ernst genommen wurde. Die Shortsellerin Fahmi Quadir bezeichnete Wirecard 2018, also im gleichen Jahr, wo auch die DAX-Aufnahme anstand, als gigantische Geldwaschmaschine. Die New Yorker Hedgefondsmanagerin leitete die Ungereimtheiten, die sie gefunden hatte, an die BaFin weiter. Also ein weiteres Mal, wo der BaFin von kritischen Menschen Unterlagen zugeschickt wurden. Später wurde sie im Jahr 2021 vom Bundestagsausschuss zum Wirecard-Skandal befragt. Und im Text der Berliner Zeitung steht Folgendes, das ist ein Zitat, sehr interessant, was sie da aussagt. Schließlich sagt die aus New York angereiste Hedgefondsmanagerin schnell und bestimmt, als hätte sie auf den Moment gewartet, Zitat, an dem Tag, da ich angegriffen wurde, hat meine Mitarbeiterin Christine angerufen und gesagt, der Server ist abgestürzt. Nur unser Server. Alles andere in dem Bürogebäude hat funktioniert. Nur unser Server nicht. Da wusste ich, das wird wieder einer dieser Tage. Wir hatten oft erlebt, dass wir gehackt wurden. Bevor ich ins Büro ging, ging ich mit meinem Pudel Gassi. Plötzlich hat mir ein Mann, der ganz in Schwarz gekleidet war und eine Maske trug und das vor Corona, auf den Kopf geschlagen, wohl mit einem Schlagring. Und obwohl die Polizei innerhalb von wenigen Minuten am Tatort war, gab es keine Spuren, nichts. Das FBI hat mir gesagt, ich solle aufpassen, und das haben wir von da an auch gemacht. Also sehr interessant, wenn du jetzt sprechen wir, jetzt kann man noch sagen, okay, auf den Kopf geschlagen, erscheint scheinbar nichts Wirkliches passiert zu sein, aber jetzt reden wir schon von physischer Gewalt, die, könnte auch sagen, ist vielleicht irgendjemand gewesen, der hat ja damit gar nichts zu tun gehabt, ja, möglich, sie selbst aber setzt das definitiv in Verbindung, also mit ihren Angriffen, die sie, wenn du das als Angriff gegen Wirecard bezeichnen möchtest, kamen dann auch direkt Gegenangriffe bzw. Einschüchterungsmaßnahmen. Und sie sagt selber auch, Fahmi Kadir ist sich sicher, der Angriff kam aus dem Umfeld von Wirecard, Cardia war zu diesem Zeitpunkt die gefährlichste Gegnerin von Wirecard. Ihr Unternehmen wurde im Auftrag von Wirecard von einer indischen Cyberfirma überwacht. Phishing- und Hackerattacken waren normal. Cardia konnte nicht ahnen, dass sie wenige Jahre später in Berlin gemeinsam mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach den Ursachen eines beispiellosen Kriminalfalls forschen würde als Gewinnerin. Ja, in dem Sinne als Gewinnerin, dass sie noch da war und Wirecard nicht mehr. Aber ich kann mir vorstellen, es war auch keine lustige Zeit für sie.
Und auch hier nochmal das Interessante ist, sie sagt selber, auch hier, nachdem sie Wirecard auf die Schliche gekommen war, hatte sie der BaFin angeboten, all ihre Bedenken offenzulegen, damit die Aufsicht einschreiten könnte. In den USA sei es absolut üblich, dass Ermittler, Aufsicht und Shortseller zusammenarbeiten, doch die BaFin hat das Angebot zur Aufklärung ausdrücklich abgelehnt. Cardia sagt heute, die deutschen Institutionen haben ihre Bürger nicht geschützt. Und noch interessanter...
Könnte man auf so eine infame Behauptung...
Noch interessanter, Januar 2019 gab es wieder kritische Artikel von der Financial Times mit dem Titel, können wir mal reinschauen, ist jetzt hier auch eingeblendet, Executive of Wirecard suspected of using forged contracts, also auch wieder die Verfälschung von Verträgen für die Bilanzfälschung. Und daraufhin begann die BaFin gegen zwei Mitarbeiter der Financial Times wegen Verdachts der Marktmanipulation zu ermitteln. Also auch hier wieder nicht zusammengearbeitet mit der Journalistin auf der anderen Seite, stattdessen gegen die Financial Times ermitteln.
Aber was findest du, Kian? Ich meine, diese Ermittlungen, wie gesagt, kann man sagen, Ermittlungen sollten in alle
das
Richtungen gehen.
Das sehe ich auch absolut fair. Das sehe ich absolut fair, aber man sollte auch
richtig
auf die Gegenseite hören.
Schaut mal. Natürlich, vor allem, wenn die anbietet ein Gespräch, wenn sie ein Gespräch anbietet und ihre Bedenken bzw. ihre Beweise vorlegen möchte, warum Wirecard eine riesige Geldwaschmaschine ist, ja, das ist ja ihre eigentliche Anschuldigung gewesen, dann ausdrücklich das Angebot zur Kommunikation mit einem potenziellen Zeugen, der einen Finanzskandal aufdecken könnte oder helfen könnte mit seinen Informationen, dieses Angebot abzulehnen. Ich frage mich echt so, war das? Was ist das Argument? Wie haben die wohl argumentiert, dass die sagen, dass das ein korrektes Verhalten wäre, Gesprächsangebote abzulehnen, obwohl es doch die Aufgabe der Bundesagentur für Finanzen ist, eigentlich solche Fälle zu untersuchen?
Naja, zumindest zuzuhören und sich dann eben damit zu beschäftigen. Dann geht's weiter, denn in Singapur wurde die Polizei tätig. Dort gab es im Februar 2019 eine Razzia in den Wirecard-Büros. Die BaFin verbietet das Short-Selling von Wirecard-Aktien 2 Monate lang bis April 2019, da sie eine gezielte Verschwörung gegen das Unternehmen vermutete. Ich zitiere, aktuell sind ungünstige Ereignisse bzw. Entwicklungen eingetreten, die eine ernstzunehmende Bedrohung für das Marktvertrauen in Deutschland darstellen. Denn in den letzten Tagen sind massive Unsicherheiten an den Finanzmärkten feststellbar. Auslöser dafür war insbesondere die Preisentwicklung der Aktie der Wirecard AG in den letzten Wochen.
Also das ist schon... Ich meine, es gibt wahrscheinlich immer Gründe und die waren ja dann im Ausschuss und die mussten sich da erklären. Aber ich frage mich schon so... Ich meine, es ist ja ein direkter Eingriff in den Markt. Es gibt Long-Positionen, es gibt Short-Positionen. Okay, aber bewusst zu sagen, wir unterbinden das, ist ja eine, kann man ja so sagen, direkte Marktmanipulation zugunsten von Wirecard. Wenn wir jetzt vielleicht argumentieren können, dass die sagen, okay, wir schützen hier ein deutsches Unternehmen, das könnte ich nachvollziehen, alles klar. Wenn die sagen, wirklich mal, es sind ausländische Wall Street-Institutionen, die versuchen, die deutsche Wirtschaft anzugreifen, dass man da zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls noch gesagt hat, wir schützen die deutschen Unternehmen, kann ich auch nachvollziehen. Ja? Nur wenn immer mehr Indizien aufkommen, dass hier wohl was ganz offensichtlich nicht stimmen kann, dass man dann weiter daran festhält und dass man kritische Stimmen gegen diese sofort ermittelt und ja damit dann irgendwie auch diese kritischen Stimmen unter Druck setzt. Wenn du also weißt, sobald ich was gegen Wirecard sage, dann wird gegen mich direkt ermittelt, dann hält dich das womöglich auch davon ab, deinen Mund aufzumachen oder nach vorne zu treten und zu sagen, dass hier was nicht stimmt. Und wenn wir uns das anschauen, du hast ja gerade gesagt, das war Februar 2019, unsere damalige hochverehrte Kanzlerin Mutti Merkel hatte bei ihrer China-Reise, das war September 2019, dafür geworben, unter Vermittlung von unserem damaligen Liebling, damals ein sehr, sehr beliebter Politiker, Karl Theodor zu Gutenberg, der ist Lobbyist des Konzerns gewesen, und sie hat in China für Wirecard geworben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die hatten alle keine Ahnung und haben halt als Politiker versucht, deutsche Unternehmen zu platzieren. Auch hier würde ich sagen, ja, macht an sich Sinn, das sollten sie tun. Das sollte Hand in Hand laufen, die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik zu versuchen, die Wirtschaftsunternehmen im Ausland auch zu stärken. Trotzdem hat es schon, wie wir sagen im Schwabenländle, ein sogenanntes Geschmäckle.
Jetzt muss man fairerweise hier nochmal von der BaFin das Gegenstatement einbringen. Wir hatten ja vorher erwähnt, dass Pharmacadier damals angeboten hatte, mit der BaFin zu sprechen. Sie hat auch damals einen 15-seitigen öffentlichen Brief an Dr. Jean-Pierre Bussalp, den Chef der Short-Selling-Abteilung der BaFin, geschrieben. Aber die BaFin sagt, weder das Gesprächsangebot noch der offene Brief hätten konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei Wirecard enthalten. KD habe nur über das Leerverkaufsverbot diskutieren wollen. Also hier nochmal die Gegenposition.
Aber lehnt man deshalb dann ein Gespräch gleich ab? So, das finde ich auch okay. Das ist so ein Argument, dass man dann sagt, ja nee, wenn die nur darüber reden möchte. Es ist aber nicht irgendwie so, dass man sagt, okay, man setzt sich vielleicht mal mit einer Stunde hin und hört sich an, was
es ist. Es ist doch schon eben einfach ein großer Eingriff hier, das Short-Selling zu verbieten in den Markt und dann nicht mal sich mit den Gegenparteien auseinanderzusetzen, zu sprechen. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Interessant ist aber auch, dass in diesem Jahr trotzdem, 2019 hat sich beispielsweise Softbank auch an Wirecard beteiligt. Softbank, einer der größten Investitionsunternehmen dieser Welt aus dem chinesischen Raum. Und durch den Kauf der AllScore Payment Services aus Peking war Wirecard auch seit November 2019 in China vertreten. Da war ja auch dann im September die Merkel-Reise in China, die du gerade erwähnt hast.
Also, es ist schon interessant, wenn man hier Wikipedia sich auch mal anschaut, da steht ja hier, Zitat, Bundeskanzlerin Merkel hat sich stärker für das Skandalunternehmen Wirecard eingesetzt als bislang bekannt. Laut internen Dokumenten, die Abgeordnetenwatch.de vorliegen, bat die Kanzlerin den Wirecard-Lobbyisten und früheren Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg für eine bevorstehende China-Reise um eine Argumentationshilfe zu dem Zahlungsdienstleister. Also, wenn ich das so richtig interpretiere, wollte sie von ihm gute Argumente haben, warum oder wie sie am besten in China für Wirecard werben könnte.
Und man muss aber auch wohlgemerkt sagen, im April 2019 waren die Wirtschaftsprüfer EY, Ernst & Young, immer noch auf der Seite von Wirecard und haben auch diese Ungereimtheiten nicht erkannt, zumindest nicht öffentlich. Und wenn die sagen, die Bilanzen stimmen, alles gut, alles solide, dann kann ich es nachvollziehen, dass dann auch der Vorstand und dann eben auch die deutschen Politiker sich auf diese Seite schlagen. Olaf Scholz, der damalige Finanzminister, hat Folgendes gesagt: Das geht mir kaum anders wie jedem anderen Bürger, jeder anderen Bürgerin dieses Landes, dass ich mir eigentlich nicht erklären kann, wie man das dann nicht gesehen haben kann bei der Prüfung, die dort regelmäßig und ganz normal von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veranstaltet wird. Das sagt Olaf Scholz nachträglich, obwohl er selber damals Finanzminister war.
Richtig. Und hier die Verbindung auch mal, um das zu erklären. Also die BaFin untersteht, BaFin, Bundesagentur für Finanzen, untersteht dem Bundesfinanzministerium. Olaf Scholz war an der Spitze als Bundesfinanzminister von 2017 bis 2021. Also wenn man so möchte, in der heißen Phase des Skandals, wo es dann irgendwann auch zum Zusammenbruch kam. Da ist er also schon, kann man schon so sagen, das ist seine Behörde, die ihm unterstanden ist, die, wenn man sich hier das so anschaut, doch komisch passiv gewesen ist, wenn es darum ging, zu ermitteln gegen Wirecard. Das ist der eine Skandal, wo er sehr, sehr nah dran war. Und der zweite sind die Cum-Ex-Skandale. Ja, also Cum-Ex sind auch Milliardenverluste entstanden für den deutschen Steuerzahler. Da war die Warburg Bank damit involviert. Da gibt es ja diese ganzen Memes, weil er natürlich auch dazu befragt wurde und sich an nichts erinnern kann. Und seine Frau wurde befragt und kann sich auch an nichts erinnern. Das ist schon spannend heutzutage. Wenn du dir das mal überlegst, wir haben zwei Präsidenten, der eine in Amerika, der Joe Biden, der kann sich auch an nichts erinnern. Ich glaube dem aber wirklich, also der Joe Biden will ja in Interviews, der sagt immer, er wäre selber total fit. Ich glaube aber, er ist nicht mehr total fit. Das gibt ja auch Untersuchungen, die das bestätigen, dass er sich an Kernelemente aus seiner eigenen Familie, beispielsweise wann einer seiner Söhne gestorben ist, nicht mehr erinnern kann. Und der Olaf Scholz wiederum, den ich durchaus abnehme, dass er noch bei klarem Verstand ist und dass er sich an die Dinge erinnern kann, der kann sich wiederum an nichts erinnern. Also schon, what a time to be alive. Ja.
Gehen wir weiter in der Timeline. Jetzt wird es nämlich so langsam immer heißer und interessanter. Oktober 2019, ein weiterer Artikel von der Financial Times mit dem Titel Wirecards verdächtige Bilanzierungspraktiken aufgedeckt. Daraufhin hat Wirecard dann KPMG mit der Prüfung der Vorwürfe beauftragt. KPMG habe ich ja gerade gesagt, ein weiterer Teilnehmer der Big Four, der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Und April 2020 sagt dann KPMG öffentlich in ihrem Bericht, dass sie große Zweifel an den Bilanzen von Wirecard haben und stellt zum Beispiel Barguthaben in Höhe von 1 Milliarde Euro in Frage und begründet dies damit, dass die einzigen Belege für diese Summe Dokumente eines Treuhänders aus Singapur seien, der seine Beziehungen zu Wirecard zum Zeitpunkt des Beginns der Sonderprüfung abgebrochen hat. Dann geht's hart auf hart. 5. Juni 2020, polizeiliche Durchsuchung in den Münchner Büros von Wirecard.
Ich meine, Kian, ich musste innerlich gerade so lachen, weil ich denke da an eine Situation, die mir dazu einfällt. Also, wir gehen nochmal zurück. Financial Times veröffentlicht einen Bericht, sagt, wir decken hier was auf, es wird immer konkreter und dann reagiert Wirecard damit KPMG, den Wirtschaftsprüfer, der bei dem ja ihr CEO Markus Braun früher selber gearbeitet hat, dafür einzusetzen, das Ganze wieder aufzuklären, also dafür zu sorgen, dass sich alles in Luft auflöst. Sie holen sich selber KPMG ins Haus und KPMG, wenn du so willst, tritt sie am Ende in die Tonne, beziehungsweise gibt einfach bekannt, dass hier einiges nicht stimmt. Ja? Das erinnert mich an Christoph Daum. Kennst du Christoph Daum noch? Das ist recht bekannter Fußballtrainer gewesen in Deutschland. Der sollte auch mal kurzfristig Nationaltrainer werden. Und Christoph Daum, da gibt es so eine legendäre Rede bei ihm. Christoph Daum wurde damals von Uli Hoeneß, wurde er verdächtigt, sehr viel Kokain konsumiert zu haben. Da gibt es auch einen geilen Bericht drüber, den man sich lesen kann, durchlesen kann, von einem Dealer aus München damals. Ich glaube, es war aus München, der quasi berichtet hat, welche Mengen Marschierpulver er den Christoph Daum geliefert hat. Und Christoph Daum hat irgendwann eine Pressekonferenz gegeben und wir blenden sie gleich mal ein. Und er sagt, ich habe ein astreines Gewissen. Und er wird eine Haarfollikelprobe machen. Ja? Also mit dem Haarfollikel, dort setzt sich, wenn du Kokain konsumiert hast, setzt sich das in den Haaren ab. Und dann kannst du testen eben, ob er das in den letzten, keine Ahnung, wie lange das zurückgeht, Wochen oder Monaten konsumiert hat. Und er hat selbst gesagt, dass er das machen möchte, weil er ein astreines Gewissen hat. Wir blenden mal kurz die Rede ein.
Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Ich gebe hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. Ich habe es mir auch anders vorgestellt, wie viele.
Ja, da hat man jetzt gesehen, vielleicht können sich einige noch daran erinnern, damals an den Fall von Christoph Daum. Das ist auch sowas quasi, wozu macht er das, um sich nachher, wenn er weiß, was er getan hat, um sich am Ende nachher selbst zu belasten, wozu holen die sich KPMG ins Haus, wenn sie sich nachher damit selbst belasten und auch verweigern, denen die Unterlagen zu geben? Also das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Da gibt es auch einen sehr interessanten Bericht dazu von einem Blogger, der heißt MemmySelfAndy007. Und der hat zur Prüfung von KPMG Folgendes gesagt, das ist jetzt auf Englisch. Zitat, I actually read the report in full and it was unbelievable. KPMG were denied access to most information and what they saw raised all alarm bells available. Also, er hat sich den vollen Report durchgelesen. KPMG wurde bei den meisten Unterlagen der Zugang verweigert und was sie gesehen haben, also die Unterlagen, die ihnen ausgehändigt wurden, haben bei ihnen alle Alarmglocken angehen lassen. Any person familiar with the Big Four would understand the language that KPMG used was so strong that there is no doubt that something was very wrong at Wirecard. Jetzt muss man dazu wissen, die können und die haben eine eigene Sprache, wie das ja auch bei Bewerbungen beispielsweise ist oder wenn du jemand anderem eine Unterlagen ausstellst, wie gut oder schlecht er war als Arbeitnehmer bei dir, dann darfst du nicht sagen, das war ein Vollidiot, der kann gar nichts oder der ist immer faul gewesen. Du musst also eine andere Sprache, eine ein bisschen kodierte Sprache nutzen. Er sagt hier, any person familiar with the Big Four, also jeder, der sich mit den Big Four auskennt, weiß, the language, die Sprache, die KPMG genutzt hat, war so stark, also so offensichtlich, dass sie ausgedrückt haben, dass sie sehr große Zweifel haben an den Zahlen und dass etwas sehr, sehr falsch war mit Wirecard.
Genau, und das hat sich dann auch herausgestellt, denn am 16. Juni 2020 haben die philippinischen Banken BPI und BDU EY, also Ernst & Young, dem Wirtschaftsprüfer von Wirecard selber, darüber informiert, dass Dokumente, die angeblich 1,9 Milliarden Euro an Guthaben aufzeigen, gefälscht sind. Woraufhin dann Wirecard selber zwei Tage später, statt ihre geprüften Ergebnisse für 2019 zu veröffentlichen, das Jahr, in dem der meiste Verdacht lag, zugeben, dass 1,9 Milliarden Euro fehlen.
Das ist der erste Punkt gewesen, die fehlen. Also das könnte ja bedeuten, dass die vielleicht, keine Ahnung, die haben so viele Konten, dass die bei einer falschen Bank sind. Sie wissen es gerade nicht. Fehlen ist noch nicht so tragisch. Kurz danach aber ist quasi, werden die Hosen runtergelassen. Das war dann der 22. Juni 2020. Da bricht dann auch der Börsenkurs massiv ein. Da räumen sie zum ersten Mal das mögliche Ausmaß eines mehrjährigen Bilanzbetruges ein und sagen jetzt nicht mehr nur, dass die 1,9 Milliarden fehlen, die sind also gerade weg, sondern die sagen, dass diese 1,9 Milliarden wahrscheinlich nicht existieren. Sprich, die gibt's gar nicht.
Genau, alles gefälscht. EY hat die Bilanz dann daraufhin auch für 2019 verweigert. Die Aktie stürzt ab. Der Vorstand Markus Braun tritt zurück. Und am 23. Juni wird er auch verhaftet, Markus Braun, wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Betrug und Fälschung der Geschäftsbilanzen. Am 25. nochmal zwei Tage später gibt Wirecard bekannt, dass ein Insolvenzantrag gestellt wird. Also alles sehr schnell.
Und das ist dann auch der alles, ja klar, dann ging es natürlich irgendwann, aber insgesamt ging es, wenn du so siehst, eigentlich sehr langsam, weil dieser Betrug schon Ewigkeiten ging.
Über 21 Jahre, ja. 21 Jahre hat das Unternehmen überlebt. Die Frage ist halt, wann der Betrug gestartet ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 2019 das Jahr war, in dem es im größten Ausmaß passiert ist. Weil das Jahr war, wo das Kartenhaus dann zusammengebrochen ist.
Ja, also ich glaube, dass, und das ist ja auch der Fall, dass da bis heute einige Milliarden fehlen, dass dort Summen abgezweigt worden sind und deswegen wahrscheinlich viele asiatische Firmen gegründet worden sind, um beispielsweise gefakte Rechnungen zu schreiben, also Rechnungen für Dienstleistungen, die nicht erbracht wurden, um möglicherweise, also als Beispiel, wenn du betrügen möchtest, bist du selber Inhaber einer Firma X in China oder Indien oder sonst wo, stellst hohe Rechnungen an Wirecard, Wirecard bezahlt diese Rechnungen und du ziehst dir quasi dann im Hintergrund aus diesen Firmen die Liquidität, die bezahlt wurde, ab. Ist natürlich absolut Betrug, ja, ist hochkriminell. Das ist aber so, wie ich mir vorstellen könnte, wie das gelaufen ist, weil am Ende quasi diese Betrügereien zum Ende hin wurden ja immer krasser, ja. Und Jan Marsalek, der jetzt eben die letzten Wochen wieder durch die Medien gegeistert ist mit recht langem Bart, wir blenden hier mal sein Personalausweisbild ein, hat ja die Identität angenommen von einem russischen Priester, den gibt es auch wirklich und die sehen sich auch sehr, sehr ähnlich, also ich meine zu verwechseln ähnlich, mit Bart auf jeden Fall, ohne Bart weiß ich es nicht. Und somit konnte er sich scheinbar jetzt recht frei in Russland bewegen. Und dieser Priester ist ja auch selbst befragt worden. Und also deutsche Presseorgane haben mit ihm Kontakt aufgenommen und er hat gesagt, er will sich dazu nicht äußern. Vielleicht weiß er davon Bescheid, vielleicht weiß er auch nichts davon und kann sich aber schon denken, oh, da hat der Geheimdienst in Russland damit was zu tun, ich halte da mal besser meinen Mund. Ist vielleicht auch, solange der jetzt strafrechtlich nichts zu befürchten hat, ist wahrscheinlich auch der beste Weg, da sich nicht einzumischen in diese Situation.
Genau, man muss sagen, Markus Braun selber ist geblieben in Deutschland. Der ist ja auch im Prozess, ist im Gefängnis. Der Prozess läuft noch, aber damit er nicht flüchtet, weil Masalek eben damals 2020 geflüchtet ist und jetzt 4 Jahre unterwegs ist und auch ein Red Notice von Interpol bekommen hat. Also er steht auf der Most Wanted Liste. Das ist nichts anderes als die Most Wanted Liste, auf der man international gesucht wird. Und diese sogenannten Red Notices ermöglichen es jedem Mitgliedsstaat weltweit von Interpol, die Person auszuliefern, falls sie ausfindig gemacht werden sollte. Das heißt, er ist nirgendwo sicher, wo Interpol mit diesen Red Notices diese Auslieferungsabkommen hat. Und jetzt ist das Interessante, seit Sommer 2023 ließ Masalek, nachdem er 3,5 Jahre untergetaucht ist, über seinen Anwalt erstmals wieder von sich hören, blieb aber untergetaucht.
Und wie kommt es eigentlich zu diesen geheimdienstlichen Dingen? Ich meine, da gibt es einige Kontakte. Er hatte eine, ich weiß nicht, ob er sie noch hat, aber er hatte eine Geliebte, ein sogenanntes Erotikmodell, was auch immer das bedeuten soll. Die macht wahrscheinlich erotische Bilder oder so, ich weiß es nicht. Aus Russland, die sehr gute Geheimdienstkontakte haben soll. Und wenn man sich überlegt, über wie viele Pässe dieser Mann verfügt hat, dann würde ich sagen, für einen normalen Zivilisten ist sowas auch ungewöhnlich, ja, auch ein ungewöhnliches Reiseverhalten. Wir lesen es gerade mal vor. Zitat: Masalek verfügte insgesamt über 8 verschiedene österreichische Reisepässe sowie einen Diplomatenpass des Regimes in Usbekistan. Das zeigen vertrauliche Unterlagen des Verfassungsschutzes. Darüber hinaus seien dem BfV von dem Partnerdienst die Registrierungsnummer eines Passes des Inselstaates Grenada in der Karibik mitgeteilt worden. Dass Masalek Beziehungen zu Usbekistan unterhält, zeigen auch Flugdaten ausweislich von Angaben, die den Verfassungsschutz ausgewertet hat. War Masalek am 27. Februar 2018 vom türkischen Istanbul in die usbekische Hauptstadt Taschkent geflogen und 2 Tage später, am 1. März 2018, zurück nach Istanbul. Bei seinen relativ zahlreichen Besuchen in Russland war Masalek laut der Auswertung der Flugdaten durch das BfV offensichtlich mit 7 verschiedenen Reisepässen und einem Diplomatenpass eingereist.
Genau, du sagst es, zahlreiche Besuche. Er soll nämlich laut Rechercheplattform Bellingcat seit 2016 mehr als 60 Mal mit verschiedenen Pässen nach Russland eingereist sein. Also 60 Mal nach Russland, während er als Wirecard-COO tätig war, obwohl das Unternehmen ja kein russisches Unternehmen ist und auch in Russland keine Geschäftstätigkeiten ausgeführt hat, soweit ich weiß.
Ja, es ist schon sehr interessant und jetzt gibt es da natürlich unterschiedlichste Spekulationen und ich bin mir auch sicher, dass manche Leute wissen werden, was Sache ist. Ja, das ist unzweifelhaft so. Also er wird es wissen. Ob es der Markus Braun weiß, ist bis heute noch nicht geklärt, inwiefern der in diese ganzen Machenschaften inkludiert war. Der ist ja nicht geflüchtet. Ich habe keine Ahnung, ob der vorhatte zu flüchten. Aber es ist schon sehr komisch. Und es ist beispielsweise so, dass Wirecard auch für deutsche Behörden Abwicklungen machte. Und zwar hat das Bundeskriminalamt für V-Leute, also V-Leute, für die meisten Leute werden das wissen, das sind Verbindungsmänner zwischen dem Bundeskriminalamt und, wenn du so willst, der Unterwelt oder in extremistische Gruppen rein. Also es gibt ja im linksextremistischen Lager V-Leute, es gibt im rechtsextremistischen Lager V-Leute. Also es sind einfach Menschen, die Informationen sammeln über gewisse Gruppierungen und die wurden über Wirecard bezahlt. Ja, das sind also dann, wenn du so willst, schon sehr, sehr brisante Zahlungen, weil in manchen Kreisen, wenn dort rauskommt, dass dort ein V-Mann drin ist, dann ist der akut lebensgefährdet. Ja? Also ob das jetzt bei Rocker-Gruppierungen ist, Links- oder Rechtsextremisten, die reagieren sehr empfindlich darauf, wenn sie wissen, dass jemand sie bespitzelt. Ja?
Damit auch russisches Interesse, potenziell diese Information zu haben, weil du dann ja weißt, wer diese V-Leute in welchen Kreisen sind, weil du die Zahlungsdaten von diesen Personen hast.
Ja, und dann gibt es, gibt es eine Frage, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung aufwirft und diese ist, Zitat, ist Scholz erpressbar, weil Putin durch Masalek über brisante Wirecard-Informationen verfügt? Ja? Also der Gedanke ist, Marsalek hat spioniert für Russland. Russland hat dort Informationen erhalten über Wirecard, aber auch über das ganze System Wirecard und möglicherweise ja auch, könnte ja sein, über eine Involvierung deutscher Politiker in diesen ganzen Skandal, möglicherweise Zahlungen, das ist jetzt alles Spekulation, was ich sage, ja, aber möglicherweise Zahlungen, die geflossen sind, die vielleicht unlauter sind oder so, und dadurch wäre Putin mit diesen Informationen in der Lage, einen Olaf Scholz zu erpressen. Und jetzt könnte man sagen, ist auch eine reine Spekulation, dass deshalb möglicherweise Regulierungsbehörden sehr lange gebraucht haben, bis sie überhaupt mal was aufgedeckt haben, weil sie vielleicht zurückgehalten worden sind oder so. Reine Spekulation, wie gesagt, aber das ist hier der Punkt, den die Westdeutsche aufwirft.
Genau, und da ist dann die Frage oder der Vorwurf ist, dass er eben schon zu seiner Zeit bei Wirecard in Kontakt mit russischen Geheimdiensten stand. Ich finde es interessant, dass auch in diesem russischen Pass, den wir auch eingeblendet haben, wo sein Name drin ist, beziehungsweise sein Bild drin ist, aber der Name von dem russischen Priester drin ist, dass das auch ausgestellt am 5.9.2020 ist, also genau damals, als Marsalek geflohen ist oder nachdem er geflohen ist. Und der ZDF heute sagt beispielsweise, ob Marsalek für russische Geheimdienste tätig sei, nein, sagt Petlinski, aber er sei besessen von der Spionagewelt und er selbst nur Sicherheitsberater, betont Petlinski, dass Marsalek russischen Spionagering Informationen zugespielt haben und Entführungspläne verwickelt sein soll, Morde seien nie geplant gewesen, so Petlinski. Wie viel Wahrheit in solchen Aussagen steckt, ist schwer zu sagen. Die österreichische Zeitung Der Standard sagt, die Zentrale dieses Schattenlebens war die Prinz-Regent-Straße 61 in München, eine repräsentative Villa gegenüber dem russischen Konsulat, in der Marsalek eine Art Kommandozentrale eingerichtet hatte. Er trifft ehemalige Spitzenpolitiker wie Nicolas Sarkozy, Edmund Stoiber oder Wolfgang Schüssel, um über die Weltpolitik zu sprechen. Ist er nicht in München, suchte Marsalek, der 6 österreichische Pässe und einen Diplomatenpass besitzte, den Kick. Mit seiner Affäre Slobina flog er in einem Kampfjet, hier mal Bild eingeblendet von seiner Affäre hier in diesem Kampfjet. In Syrien soll er mit Waffen und sogar einer Panzerfaust hantiert haben. Stas, der General, stellte Marsalek zahlreiche Kontakte vor. Also der Typ soll sich auf jeden Fall sehr, sehr stark dafür fasziniert haben, für all das. Geheimorganisationen, Krieg, Waffen und so weiter.
Ja, es gibt viel. Ich meine, die Bild-Zeitung hat ja auch im Dezember 2023 geschrieben, dass er die Wagner-Söldner, also damals noch aktive Söldnergruppe Wagner von Jewgeni Prigozhin, der dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, sehr wahrscheinlich ein Attentat, von wem auch immer, man hatte viele Feinde. Ja, und was auch super interessant ist, die Bild schreibt Folgendes. Zitat, Marsalek hat wohl auch die Söldner der Wagner-Gruppe unterstützt. Zudem habe er einen neuen Wohnort, Dubai. Von dort aus sei er an dem Aufbau eines neuen Geschäftsimperiums in Afrika beteiligt. Der Auftraggeber laut Wall Street Journal Russland. Kian, hast du diesen bärtigen Mann schon irgendwo in Dubai gesehen?
Nein, habe ich nicht tatsächlich. Ich muss sagen, viele Leute verwirren sich dabei, was diese Red Noses angeht in Sachen Dubai. Dubai liefert ja oftmals diese Leute aus, tatsächlich, außer es liegt in irgendeiner Weise daran, dass ich habe ja beispielsweise die Story erzählt, wo wegen einem gestohlenen Fahrzeug auf dem Kennzeichen, was ich gekauft hatte, mein Fahrzeug, obwohl es ein neues Fahrzeug war und mein neues Kennzeichen drauf war, wegen einem Interpol-Notice mein Auto erstmal mitgenommen wurde von der Polizei. Das heißt, Dubai arbeitet ganz klar mit Interpol zusammen. In der Hauptbranch von der Polizei in Dubai gibt es auch ein separates Interpol-Office. Also ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, dass er in Dubai rumläuft. Für mich wahrscheinlich eher in Russland, aber wer weiß das schon.
Ja, er kann ja auch eine gefälschte Identität haben. Ja? Also er ist die Behörden in Dubai können ja auch nur, wenn der echte Pässe hat. Also schau mal, es gibt ja Leute, die fälschen einen Pass und dann gibt es aber auch Leute, die haben mehrere echte Pässe. Wenn ein Staat dir einen echten Pass ausstellt, dann ist der nicht gefälscht. Dann hast du halt 5 verschiedene Pässe mit 5 verschiedenen Identitäten, hast dein Bild drauf, aber es sind trotzdem echte Pässe. Die können also bei einer Passkontrolle können die, kann nicht gesehen werden, dass der jetzt gefälscht ist, und dann kommst du ins Land rein und kannst dich da frei bewegen.
Genau, das ist eben dann auch möglich, wenn, dann weiß das Land das ja gar nicht theoretisch. Jetzt ist dann die Frage aber, wann oder wird er überhaupt gefasst? Wie muss das für ihn überhaupt sein, so lange auf der Flucht zu leben? Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das lange gut gehen wird.
Es kommt drauf an. Also guck mal, flächenmäßig ist Russland das größte Land der Welt. Wenn, gehen wir mal davon aus, der ist geschützt. Das ist wohl sehr, sehr, das können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, der ist geschützt. Von staatlicher Seite wahrscheinlich. Der, wenn er klug aus seiner Sicht heraus war als Betrüger, dann hat er sich viele Millionen abgezweigt vorher und die auf irgendwelchen jetzt russischen oder Cayman oder sonstigen Konten liegen. Also wenn du jetzt nicht gerade ein kompletter Idiot bist und sagst, nein, ich will irgendwann mal in, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, in Ägypten Urlaub machen, weil dort die Sonne so schön scheint oder so, ja, mir ist in Russland zu kalt, dann begibt er sich in ein Risiko, gefasst zu werden, sobald er die Landesgrenzen Russlands verlässt. Sobald er aber, oder solange er noch nützlich ist oder möglicherweise die Gunst der Russen hat, weil er ihnen schon zu interessanten Informationen verholfen hat und sie lassen ihn dort leben, ja, es gibt, er ist ja nicht der einzige Europäer, der dort lebt, ja, da gibt es einen Edward Snowden beispielsweise, der dort auch unbehelligt seit vielen Jahren lebt, weil er sonst vom Westen dafür, dass er mit Julian Assange, der beide bekanntesten Whistleblower der Welt sind und darüber aufgeklärt hat, wie wir hier im Westen ausspioniert werden von unseren eigenen Geheimdiensten, musste nach Russland fliehen. Es gibt einen Gérard Depardieu, der dicke Franzose, der seine Staatsbürgerschaft gewechselt hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob der dauerhaft in Russland wohnt, der hat aber auch die russische Staatsbürgerschaft. Also die können sich dort frei bewegen, und solange sie die Landesgrenzen nicht verlassen und der sich sagt, okay, ich finde mich damit ab, dass ich mich eben in Russland aufhalte, glaube ich, wird der nicht gefasst werden.
Ist die Frage, ob er dieses Leben dann für sich als lebenswert empfindet oder nicht. Scheinbar, wenn er hier so viel Interesse für diese Unterwelt, für diese Schattenwelt, für Geheimdienste, für Waffen, für Militär hat, wahrscheinlich schon. Was auch interessant ist, ob der Vorstandschef Braun selber auch ein Betrüger war oder Opfer eines Betrugs, der dann von Jan Masalek ausgeführt wurde. Das ist eine Frage, die offen bleibt.
Ja, das werden wir dann sehen, wenn irgendwann mal Urteile gesprochen werden. Die Mühlen der Justiz mahlen ja langsam. Da wird es aber wahrscheinlich vielleicht noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr zu irgendeinem Urteil kommen, wenn das natürlich auch politisch so gewollt ist. Wie gesagt, man sieht ja hier, da sind einige Figuren involviert und ich kann das nicht einschätzen, wiefern wirklich daran interessiert ist, dass die echte Wahrheit nachher am Ende rauskommt. Deswegen, ich bin gespannt, ob der Markus Braun verurteilt wird zu Gefängnis, zu wie viel Gefängnis er verurteilt wird, welche Schadenssumme möglicherweise aber auch zurückgezahlt werden kann an die ganzen Anleger, die sich betrogen fühlen, die betrogen worden sind. Viele Leute haben ja massive Summen Geld investiert in Wirecard damals und gigantische Verluste erlitten. Ich erinnere mich noch genau daran, Wirecard war eines der Unternehmen, die wir auch analysiert haben, weil wir alle DAX-Unternehmen, also charttechnisch analysieren, und ich weiß noch, wie es dann damals runtergeknallt ist und ich gelesen habe bei Twitter und so, wie die Leute halt gesagt haben, ich habe 50, ihr habt 80, 100.000 and so on verloren, weil die eben auch nicht ausgestiegen sind. Die haben halt bis zum Ende daran festgehalten, ja, bis zum Ende geglaubt, dieses Unternehmen ist ein gutes Unternehmen. Ja.
Absolut. Ich bin gespannt, was die Untersuchungen noch mit sich bringen werden und ob es vielleicht noch für andere bekannte Personen unbequemer werden könnte, inwiefern vielleicht noch eine Beteiligung der bestehenden Personen aufgedeckt wird oder nicht. Und in Sachen Wirtschaftsskandalen, wir haben jetzt wirklich viele riesige Wirtschaftsskandale gehabt in der Vergangenheit. FTX-Skandal, da haben wir auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Vielleicht, wenn euch dieses, man könnte sagen, Unterformat im Podcast gefällt, könnten wir mal über die Wirtschaftskrise 2008 reden, damals ausgelöst durch die Lehman Brothers, was ist da eigentlich passiert, oder auch 2001 mit Enron in den USA, wo es auch Bilanzfälschung gab.
Ja, der ist riesig, riesiger, also Enron ist nochmal um mehrere Ecken höherer, also von der Magnitude her noch ein größerer Skandal gewesen, also von was die Schadenssumme angeht, als Wirecard.
Absolut. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz interessant. Auch 2008, es wird immer von der Wirtschaftskrise, Wirtschaftscrash gesprochen. Viele wissen so halbwegs, worum es ging, aber nicht in dem Ausmaß. Vielleicht können wir das auch einmal durchleuchten und uns zusammen anschauen, wenn euch das interessiert, Freunde. Bis dahin, würde ich sagen, sind wir weiterhin gespannt, was passiert in diesem Fall. Und Philipp, hast du noch was abschließend zu sagen?
Nö, ich fand es interessant, das auch mal wieder durchgegangen zu sein, um sich einfach nochmal klar zu machen, was da passiert ist, wie diese Mechanismen gelaufen sind und ja, wie komisch es teilweise ist, dass immer wieder, das ist bei Bernie Madoff, übrigens, das ist auch eine super spannende Geschichte, Bernie Madoff, The Wizard of Oz in Amerika, mit einer der größten Betrugsskandale überhaupt, wie die SEC in den USA, ja, also die US-Börsenaufsicht, auch ganz passiv Warnungen, Menschen, die gesagt haben, hier, wir haben Informationen über Bernie Madoff, das ist ein riesiges Ponzi-Scheme, ja, also ein Schneeballsystem, der betrügt hier um Milliarden und die genau gar nichts gemacht haben. Nichts. Also erst nach dem 10. Mal, wo es dann quasi nicht mehr zu verleugnen war, haben sich so langsam bewegt. Ich finde das immer wieder spannend, wenn man es so am Ende sieht, so man sollte doch eigentlich meinen, dass diese Kontrollgremien wirklich dazu da sind, um jedem Verdacht nachzugehen, aber es scheint nicht immer so zu
nicht sein. Nicht nur die Kontrollgremien, sondern hier war ja auch eine der Big Four Firmen in Sachen Audit, Finanzaudit involviert. Was nimmt man sich da als Learning mit?
Zwei der Big Four.
Ja, die zweite hat es dann aufgedeckt, die erste aber nicht und jahrelang das Ganze gestützt. Dann ist dann die Frage, bringt mir dann so ein Audit was von denen? Das bringt mir dann auch keine Sicherheit theoretisch oder betrifft das jetzt nur EY? Gab es da irgendwelche, ist das eine Ausnahme? Das sind dann die ganzen Fragen, was ist mit der BaFin? Kann man der BaFin, bedeutet es irgendetwas, wenn ein Unternehmen von der BaFin lizenziert ist oder nicht? Oder kann da theoretisch trotzdem alles im Hintergrund passieren, wenn die Leute das schlau genug machen? Ja, das sind dann die ganzen Fragen, die man sich dann damals gestellt hat und die man sich wahrscheinlich noch immer heute stellt.
Ja, war auf jeden Fall spannendes Thema, das durchzugehen und auf eine weitere Podcast-Woche. Wir haben sehr, sehr spannende Themen, die jetzt die nächsten Wochen noch kommen. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.